Letzte Woche haben wir das Thema Gottes Gericht in Bezug auf Jericho betrachtet und wie wir auch diese Sache ernst nehmen sollen. Aber mitten in diesem Gericht haben wir Gottes Gnade gesehen, dass Gott Gnade schenkt. Und wir haben auch gesehen, dass Gott wirklich sein Wort treu bleibt, dass er zuverlässig ist. Alles, was er versprochen hat, ist auch in Erfüllung gegangen. Israel hat einen riesigen Sieg erlebt. Also ein Wunder ist da passiert. Gott hat sein Volk tatsächlich bewahrt und hat was echt Tolles gemacht. Und stellt euch vor, was für eine Erfahrung das damals für diese Menschen gewesen wäre. Okay, jetzt steigen wir in eine Zeitmaschine hinein. Ich drehe es auf. Wir fliegen zurück. Und jetzt steigen wir aus, kurz bevor diese Mauern von Jericho eingestürzt sind. Und wir miterleben das. Das waren echte Menschen. Okay, es ist keine, wie viele ungläubige Menschen, die sogar sich als Theologen darstellen, würden sagen, das ist nie passiert, das ist nicht so gewesen wie in der Schrift. Damit verleugnen sie, dass Gott Gott sein kann. Gott ist Gott, der kann alles, er ist allmächtig. Das ist tatsächlich passiert. Wir haben hier eine historische Tatsache. Wir sehen hier etwas, das in der Vergangenheit wirklich vorgekommen ist. So, wir steigen aus, wir schließen uns das Volk Gottes an, da um Jericho, und wir schauen zu, und vor uns bricht ein Mauer zusammen und Gott erfüllt sein Wort. Und dann sehen wir, wie Gott auch den Sieg vollendet, dass bis zum Schluss alles, was er versprochen hat, wirklich wahr wird, in Erfüllung geht. Jetzt, ist das ein geistliches Hocherlebnis? Wenn du sowas erlebst, bist du innerlich ermutigt? Bist du innerlich überwältigt von seiner Größe, von seiner Gnade? Erstaunst du über seine Fähigkeiten? Boah, was Gott tun konnte. Hast du das gesehen? Die Mauern sind einfach in sich zusammengestürzt. Vor unsere Augen. Keiner von uns wurde von irgendeinem Stein getroffen. Und wir konnten einfach auf gerade Ebene Land da hineingehen. Ich meine, ich glaube, wenn ich sowas erlebt hätte, hätte ich sofort einen, ich weiß nicht, juhu, wow, wow, unglaublich, hast du das, wow, was für einen Gott haben wir, oh, was kommt jetzt als nächstes? Ein geistiges Hoch. Das ist gut so, Gott schenkt uns diese Dinge, das ist wunderbar. Vielleicht hast du das so auch erlebt, als du zum Glauben gekommen bist. Du hast diese Bürde der Sünde gehabt. Du hast dann erkannt, wie schuldig du bist vor einem gerechten, heiligen Gott. Und du hast danach gesucht, wie kann ich sicher sein, dass mir meine Sünden vergeben sind? Dass wenn ich eines Tages vor Gott stehe, dass er nicht auf mich schaut und sagt, lieber Otto Österreicher oder Elfriede Österreicher, wie auch immer man das, ich weiß nicht, was die weibliche Form von Otto Österreicher ist, aber was auch immer, und dass wir dann vor Gott stehen und er schaut uns an und sagt, na, es tut mir leid, du warst knapp dran, aber du hast es nicht geschafft. Du musst jetzt gerichtet werden. Dass diese Sicherheit nicht da ist. Und dann, als wir erkannt haben, meine Sünde sind echt, meine Schuld ist real, aber Gott ist mächtiger. Gottes Gnade ist größer. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. Und diese Wahrheit ist nicht nur in deinem Kopf da eingedrungen, sondern von deinem Kopf in deinem Herzen. Das gilt für mich. Das gilt für mich persönlich. Alle meine Schuld wurde am Kreuz bezahlt. Das darf ich persönlich in Anspruch nehmen. In diesem Moment, vielleicht hast du auch so ein Erlebnis gehabt. Manchmal geht es sehr langsam, manchmal ist es wirklich so wie ein Knopf, das aufgegangen ist, und du hast diese Erleichterung gespürt. Und das war eine große Ermutigung für dich. Und du hast vielleicht gedacht, so wird das christliche Leben immer sein. Nur schöne, positive, tolle Erlebnisse. Und Gott wird alle Hindernisse aus dem Weg schaffen und ich werde niemals irgendwelche Niederlagen erleben. Gott wird dafür sorgen, dass ich nur von einem Sieg zum nächsten gehe. So wie ein Surfer, der eine Welle, ich bin kein Surfer, Ich kann mir das gar nicht mal vorstellen. Ich kann schwer auf einer Stange sich balancieren. Aber da, diese Leute, die auf ein Surfbrett steigen und dann die Welle einfach bis zur Ufer dann reiten oder surfen oder wie auch immer man das nennt. Israel hier ist auf die Welle der Kraft Gottes und jetzt wird es einfach von einem Sieg zum nächsten einfach übergehen und wir haben keine Sorgen. Eigentlich ist das vom Gedanken her nicht ganz falsch. Nur es gibt einige Sachen, die wir hundertprozentig und ganz wichtig berücksichtigen müssen. Ja, Gottes Kraft ist mächtig genug, um uns von allen Herausforderungen zu schützen und zu bewahren und uns den Sieg ständig zu geben. Aber wir sind nicht in einer neutralen Welt. Wir leben nicht in einer Welt ohne einen Feind. Wir leben nicht in einer Welt, wo der Feind, und Jesus sagt uns das durch Paulus ganz klar und deutlich in Epheser Kapitel 6, dass wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Dein Nachbar, der dich zigiert, der dich schlecht behandelt, er ist nicht der Feind. Dein Arbeitskollege, der gegen dich ist, der deine Stelle einnehmen will, er ist nicht der Feind. Der Chef, der dein Leben schwer macht oder die Ehe, die kriselt, das ist nicht der Feind. Der Feind ist Satan und seine Denkweise, seine dämonischen Lehren, die Lügen, die Menschen glauben und ihr Leben danach eben auch richten. Das ist der Feind. Und der Feind und dieser Weltgeist wird nicht einfach zuschauen und sagen, ach schau da, Otto Österreicher, der hat jetzt wirklich Gottes Gnade erlebt, der ist jetzt ermutigt, der ist jetzt gestärkt im Herrn. Super, okay, da kann man nichts mehr machen. Wen gibt es sonst? Na, der wird gerade da, wo wirklich Gott geehrt wird, wo jemand im Glauben zu Gott kommt, gerade da wird er ansetzen, weil er es nicht will, dass irgendwelche starke, gläubige Christen zur Ehre des Herrn leben, weil das extrem positiv gesehen ansteckend ist. Und so soll es auch sein. Und daher wird er versuchen, uns zu entgleisen. Vor allem, nachdem wir einen Erfolg erlebt haben. Pass auf. Heute wollen wir eben aus dieser Stelle, die wir haben, einige Wahrheiten betrachten. Aber das Problem, das wir haben, ist Selbstvertrauen statt Abhängigkeit von Gott führt immer zur Niederlage. Wenn wir glauben, dass wir stark sind, weil wir einen Erfolg erlebt haben und die Gnade Gottes vernachlässigen, oder auf uns selbst vertrauen. Du, wir schaffen das schon. Gott wird uns alles geben, was wir brauchen. Er alles schon erledigt. So, ich brauche nicht mehr beten. Brauche keine Zeit mehr im Wort Gottes verbringen. Ich brauche keine Gemeinschaft mit Christen. Ich werde das einfach alleine schaffen. Pass auf. Pass auf. Genau das ist, was der Feind verwenden will, um dich zu zerstören. Wir müssen aufpassen und erkennen, so wie man, wenn man in einem irdischen, menschlichen Krieg steht, und die Bibel verwendet dieses Gleichnis, dieses Bild des Krieges sehr oft für das geistliche Leben. Bitte noch einmal nicht falsch verstehen. Es dreht sich nicht um körperlichen Gewalt. Nirgendwo im Neuen Testament, wo es um den geistlichen Krieg geht, hat der Herr Jesus uns gesagt, dass wir jemand anders umbringen, verletzen, zerstören, angreifen soll, körperlich, eben irdisch gesehen. Es dreht sich alles um diesen geistlichen Krieg, im geistlichen Bereich. Und so wie in einem normalen Krieg, wenn du einmal eine Schlacht gewonnen hast, das heißt nicht, dass der Krieg vorbei ist. Ich lebe in Aspern. Napoleon wurde da zum ersten Mal zurückgedrängt. Wir haben eigentlich dort ein Denkmal, eine tote Löwe. Aber der ist tot. Und der Grund, dieser Denkmal soll uns darauf hinweisen, Napoleon wurde zurückgedrängt. Aber es gibt kein Denkmal dort, wo kurz danach Napoleon dann eigentlich die Feinde, seine Feinde besiegt hat. Krieg war nicht vorbei. Es war eine einzige Schlacht. Nur weil wir einmal einen Erfolg erzielt haben, preis dem Herrn dafür, aber pass auf, der Krieg ist erst vorbei, wenn wir beim Herrn sind. und der Feind wird nicht aufhören und nicht aufgeben und wird nicht einfach zuschauen, als wir als Christen wachsen und gedeihen. Er wird alles darauf setzen, um uns zu zerstören. Und daher, es ist immer Gnade, die den Sieg ermöglicht. Du kannst und wir können nicht einfach auf unsere vergangene Erfolge setzen und glauben, jetzt brauche ich Gnade nicht mehr. Jetzt kann ich in eigener Kraft das Leben bestreiten. Es wird nicht funktionieren. Du musst in Verbindung mit Christus bleiben. Du musst in seiner Kraft und Gnade jeden Tag angehen, weil der Feind ist extrem erfahren. Stell dir vor, Satan seit dem Garten Eden ist ein Beobachter des Menschheit, sage ich mal. Er weiß, wie wir Kreaturen funktionieren. Er weiß, wie er uns schnappen kann. Und er setzt alle seine Waffen ein. Und er will dich und mich zerstören. Aber du musst nicht zerstört werden. Solange du solche Stellen wie diese verstehst und die Prinzipien, die zeitlos sind, anwendest in deinem Leben, damit du stark bist gegen den Feind. So lass uns heute betrachten folgende Dinge. Drei Gefahren nach einem Erfolg. Drei Gefahren nach einem Erfolg. Erstens, hab Acht, dass deine geistlichen Erfolge dich nicht zum Selbstvertrauen verleiten. Okay? Hab Acht. Das ist natürlich ganz klar. Zweitens, hab Acht, dass du Gott nicht die Schuld für die bösen Auswirkungen der Sünde gibst. Pass auf hier. Das ist eine Lieblingswaffe vom Feind. Gott hat Schuld. Gott, was machst du da? Warte mal, überleg's dir. Drittens, hab Acht, dass du wieder aufstehst. Dass du wieder aufstehst, nachdem du versagt hast. Steh wieder auf. Gott ist so gnädig. So gnädig. Er will nicht, dass wir im Selbstmitleid am Boden bleiben und sagen, oh armer ich, oh schlimmer ich, ich kann nie wieder was für Gott tun. Nehmen wir Petrus als Beispiel, der schwer versagt hat. Und was sagte Jesus dann zu ihm? Liebst du mich? Ja, du weißt das. Dann sagte er, okay, weide meine Lämmer. Ich habe eine Aufgabe für dich. Steh auf, geh mal weiter. Tun wir etwas. So, liebe Geschwister, lass uns wirklich Acht darauf haben, vorsichtig sein und nicht vergessen, auch wenn wir Erfolge in unserem geistlichen Leben erzielt haben und erlebt haben mit dem Herrn, dass wir irgendwie locker lassen, weil genau da wird der Feind, uns angreifen. Aber der Herr ist stark und kräftig, mächtig genug, um uns den Sieg zu geben, wenn wir einfach sein Wort folgen. Also erstes, schauen wir das erste Prinzip dann an heute. Eben hab Acht, dass deine geistlichen Erfolge dich nicht zum Selbstvertrauen verleiten. In eigener Kraft kannst du nichts tun. Wer glaubt ihr, hat den Sieg in Jericho gegeben? Die Soldaten Israels? Haben sie diesen Mauer irgendwie zum Einstürzen gebracht? War es die wirklich kluge Strategie und Taktik von Joshua, der alles bis ins letzte Detail perfekt durchgeplant hat und daher gab es diesen geistlichen Erfolg? Natürlich haben sie ihre Aufgabe gehabt, sie mussten folgen, sie mussten eben Jericho umkreisen und sie mussten zur richtigen Zeit stille sein und nichts sagen und dann zur richtigen Zeit schreien und zur richtigen Zeit warten und zur richtigen Zeit loslaufen. Aber wer hat das alles geführt? Wer hat das alles ermöglicht? Es war Gott. Es war nicht ihre eigene Kraft. Und sie haben dort ein Erlebnis gehabt, das wirklich mächtig war. Also hab Acht, dass deine geistigen Erfolge dich nicht zum Selbstvertrauen verleiten. Du kannst nichts in deiner eigenen Kraft tun. Hier haben sie einen Erfolg erlebt. Aber der nächste Erfolg ist genauso eine Herausforderung wie dieses. Auch wenn der nächste Schlacht oder sage ich mal die nächste Herausforderung klein ausschaut im Vergleich zu Jericho. Wie wir letzte Woche gesehen haben, Jericho war eine extrem alte Stadt mit extrem dicke und große Mauern. Es war eine herausfordernde Sache, Jericho einzunehmen. Gott hat es aber gegeben. Diese nächste Stadt, Ai, winzig, klein, Ja, das kann man locker schaffen. Lesen wir, was da steht. In Josua Kapitel 7 steht, aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, den Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Und Josua sandte Männer aus von Jericho. Okay, die sind jetzt in Jericho. Dort haben sie ihr Lager aufgerichtet. Und er schickt jetzt Leute von Jericho aus. Vom Erfolg zum nächsten Erfolg, dachte er. Er sandte sie aus von Jericho nach Ai, das bei Beth-Aven liegt, östlich von Bethel. Und er sprach zu ihnen, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschaften Ai aus. Und als sie wieder zu Josua kamen, sprachen sie zu ihm, lasst nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dahin zu gehen, denn sie sind wenig. So zogen vom Volk etwa 3.000 Mann hinauf. Aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen etwa 36 Mann von ihnen und jagten ihnen nach vom Stadttor bis nach Sebarim und schlugen sie am Abhang. Da wurde das Herz des Volkes verzagt und verfloss wie Wasser. Von einem Erfolg direkt zu einer Niederlage. Was ist aber da passiert? Wir lesen diese Stelle und wir merken, da einige Dinge sind nicht vorgekommen, die hätten eigentlich vorkommen sollen. Erstens, Selbstvertrauen vernachlässigt Gebet. Wo wurde Gott hier einbezogen in diese Situation? Wo steht und Josua sprach mit Gott? Josua fragt gar nicht beim Herrn nach, ob oder wie er diese Stadt einnehmen soll. Er geht einfach davon aus, Gott schenkt den Sieg, wir sind auf der Siegerseite. Ich muss jetzt nicht mehr nachfragen. Ich kann in eigener Kraft das planen und durchziehen. Nur das, was Josua nicht gewusst hat, war das, was in Vers 1 hier steht bei uns. Israel hat sich von Gott, sozusagen von seiner Gnade, getrennt, indem Israel das Verbotene genommen hatte und sich dabei mit dem Verbotenen verbunden hat. Man könnte es so sagen, Israel hat sich selbst zum Fluch gemacht, indem er das Verfluchte angenommen hatte. Und nicht, wie Gott befohlen hat, eben ihm geweiht hat oder zerstört hat. Das hat der Achan gemacht. Nächstes Mal werden wir das genauer, diese Sünde genauer betrachten. Aber dieses Mal der Weg zur Niederlage hin, weil es wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, dass Israel hier eine Niederlage erlebt hätte, wenn Josua anders mit der Situation umgegangen wäre. Es steht nämlich in 4. Mose 27, 21, als Josua eingesetzt wurde, da sprach eben der Mose folgendes, er soll von Eliezer, dem Priester, treten, der soll für ihn das Urteil der Urim erfragen vor dem Herrn. Nach seiner Weissagung sollen sie aus- und einziehen, er und alle Kinder Israels mit ihm, die ganze Gemeinde. Mose hat Josua schon gesagt, tu gar nichts, ohne Gott nachzufragen, bei Gott nachzufragen. Nur bei ihm fragen, dann ausziehen und einziehen. Mach das nicht in eigener Kraft. Wir haben hier die erste Generation, wo Mose nicht dabei ist, wo eben die Bundeslade eben diese Gegenwart Gottes darstellt und das Gesetz, das Wort Gottes im Mittelpunkt. Wir haben Josua 1,8 gelesen, was Gott eben damals gesagt hat, eben. Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Was steht im 4. Mose, im Buch des Gesetzes? Tu gar nichts, ohne vorerst davor bei Gott nachzufragen. Gebet. Wie oft ist es aber, dass wir glauben, wir sind stark genug? Ich habe keine Zeit zum Beten. Warum? Weil ich das in eigener Kraft schaffe. Ich muss los, ich muss arbeiten, ich muss dienen, ich muss was auch immer. Aber dann sind wir schwach. So, Selbstvertrauen verleitet uns. Zweitens, Selbstvertrauen schätzt Gefahren falsch ein. Das ist ja nichts. Das ist nur Ei. Was steht da? Die haben gesagt eben, es ist eine kleine Stadt, kein Vergleich zu Jericho. Gott hat uns Jericho gegeben, Ei, Kinderspiel. Naja, da sagte eben auch die Kundschafter, als sie zurückkommen, diese Aussage in Vers 3. Bemühe nicht das ganze Volk. Das schaffen wir schon. Mach kein großes Ding daraus. Interessant, oder? Weil in Kapitel 8 liest du dann, nachdem das alles in Ordnung gebracht ist, liest du, wo Gott dann sagt, wie man das macht. Und Gott hat das ganze Volk hingeschickt. Und Gott hat dann auch eine sehr strategisch und kluge Vorgangsweise eben befohlen, damit man Ai einnehmen konnte. Aber Josua sagt, na, weil die Kundschafter meinten, na, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Naja, Gefahr falsch eingeschätzt. Man kann es vielleicht so, Sünde in unserem Leben so vergleichen wie mit einer giftigen Schlange. Wer hier mag Schlangen? Ich nicht. Ich bin kein Schlangenfreund. Vielleicht magst du Schlangen. Das ist okay, Gott hat Schlangen auch geschaffen. Aber stell dir vor, du hast eine hochgiftige Schlange. Und du sagst, du, ich glaube, ich werde diese Schlange in meinem Schlafzimmer am Boden einfach leben lassen. Ich werde ihn futtern, der schläft unter meinem Bett. Bis jetzt hat er mich noch nie gebissen. Da sagt man, na, das ist schön. Und deswegen wird er mich auch nie beißen. Echt? Und wenn du auch diese Schlange dann unabsichtlich mitten in der Nacht, als du aufs Klo gehen musst und es ist alles finster und er ist gerade neben deinem Bett und du stehst, steigst auf ihn drauf, was wird er machen? Er wird dich beißen. Lebst du mit einer Schlange in deinem Schlafzimmer unter deinem Bett und glaubst, alles wird gut? Eine giftige Schlange? Das ist, was Sünde ist. Und wenn du glaubst, dieses Gefahr ist ja gar nicht so schlimm, der lebt eh unter meinem Bett und ich schlafe oben auf meinem Bett. Da ist eine Matratze dazwischen. Das ist natürlich nicht schlecht, aber besser entferne die giftige Schlange. Vertraue nicht darauf, dass diese Schlange dich nicht zerstören wird. Er ist giftig. Und genau das ist, was eben Israel dann tun musste. Sie musste diese Sünde aus ihrer Mitte entfernen. Weil du glaubst, du bist stark genug und du kannst das schaffen, aber du hast eben die Ursache des Erfolgs falsch eingeschätzt. Selbstvertrauen verschätzt die Ursache des Erfolges. Einfach genug, ich habe genug Kraft, ich schaffe das. Nein. Schaffen wir nicht. Die ganze Volk sollen wir schon bemühen. Warum? Weil die Sache ist ernst. Josua erwartet den Sieg und betrachtet es als selbstverständlich, aber er unterschätzt die Gefahr, er vertraut auf die Nummer statt auf Gott. Wie viele Leute gehen hin? Egal, wenn Gott nicht mitgeht, hast du niemals genug. Und er geht selbst, interessanterweise. Josua geht nicht mit. Der Führer, der Leiter des Volkes bleibt zurück und geht nicht mit ins Gefecht. Pass auf, hab Acht. Nur weil du ein oder mehrere Erfolge erlebt hast, heißt es nicht, dass der Feind seine Waffe niederlegen wird. Du und ich brauchen eine ständige Verbindung mit Gott. Sprüche 16,18 sagt es so, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist, was hier vorkommt. Das ist Stolz und Hochmut. Wir schaffen das auf unsere Weise. Nein, schaffen wir nicht. Es gibt ein Beispiel davon im Alten Testament auch. Also wir sind hier schon im Alten Testament, aber ein anderes Beispiel. König David, vielleicht ist er dir auch eingefallen. König David, der Es steht in 1. Samuel 13, Vers 13, als Gott Saul, der König Saul sagt, von dir wird das Königreich genommen und es wird jemanden anders gegeben. Und wer kriegt das? Es steht in Vers 14 in 1. Samuel 13, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Und wer war dieser Mann? Nach seinem Herzen? Das ist König David. Aber dann in 2. Samuel 11 steht Folgendes. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit, was tut er zur Abendzeit? Essen, sich baden, nein, zur Abendzeit von seinem Lager aufstand. Also was tut der König David jetzt gerade? Der schläft bis spät am Abend. Nichts Besseres zu tun, die anderen erledigen alles. Lebt in Saus und Braus. Ja, der ist ja doch König. Der steht auf dem Dach des königlichen Hauses umher wandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und wir wissen leider, was für eine Sünde darauf folgte. Warum ist das passiert? Weil David selbst nicht ernst mit der Situation, seine Verantwortung nicht nachgegangen ist, nicht in Verbindung mit dem Herrn war, sondern meinte, okay, ich lasse es mir gut gehen, Joab erledigt alles, die anderen kämpfen, ich bin König, ich bin der Große. Und das führte tatsächlich zur Niederlage. Für uns, was können wir hier sagen? Pass auf, so oft, wenn wir hier in der Gemeinde eine Taufe haben und Menschen haben dieses Erlebnis, dass sie jetzt wirklich zum Herrn sich bekannt haben und glauben, jetzt wird alles wunderschön. Pass auf, wirklich hab Acht. Warum? Weil in diesem Moment der Feind greift an. Passiert meistens irgendetwas, wo man merkt, ich stehe in einem geistlichen Kampf. Was ist mit einer Ehe? Eine Ehe schließen. Also wir haben so eine wunderschöne Sache in der Ehe. Aber was passiert, nachdem zwei Gläubigen sich wirklich in der Ehe das Ja-Wort geben? Da ziehen zwei Sünder in einem sehr engen Raum zusammen. Und was merkst du dann von deiner herrlichen, wunderbaren Ehepartner, Ehepartnerin? Natürlich, alles, was gut ist. Sicherlich gibt es so viele. Und meistens merken wir, da hapert es, das ist, warum bist du nicht perfekt wie ich? Der Herr gibt uns diese Möglichkeit, damit wir lernen können, nicht in eigener Kraft in eine Ehe hineinzugehen. Nicht in eigener Kraft die Beziehung zu führen. Wir gehen nicht in eine Ehe hinein, um etwas zu bekommen, sondern um etwas zu geben, um zu lieben, um zu dienen. Und die Gnade Gottes ist ausreichend, aber man muss mit ihm in Verbindung bleiben und wachsen und die kleinen Feuer, die dann irgendwo brennen, auslöschen, damit es nicht zu einem riesen Waldbrand wird. Kleine Feuer wird es immer geben. Denk nicht, dass Gott dir versprochen hat, ein Leben ohne kleine Herausforderung oder große. Der Herr ist, seine Gnade ist aber genug. Beruflichen Erfolg. Jetzt habe ich an meinem Beruf echt viel Erfolg. Pass auf. Was kommt danach? Wer weiß? Kann sein, dass es weitergeht. Kann sein, dass es bergab geht. Wo findest du deine Stabilität? Nicht in der Situation. Im Herrn. In deiner Verbindung mit dem Herrn. Lass dich von ihm leiten. Nach einem geistlichen Erfolg. Anfechtung. Es hat mein Leben so derartig geprägt damals, vor eigentlich 12 Jahren jetzt, als wir als Gemeinde damals wirklich zu unser Glaubensbekenntnis angenommen haben und gesagt haben damals, wir wollen jetzt wirklich eine organisierte und wirklich bibeltreue Gemeinde sein und wir wollen das verbindlich miteinander machen. Und dann kurz danach kamen die extreme Anfechtungen. Unglaublich, was wir damals erlebt haben. Was war das? Geistlicher Kampf. Und was tut man? Naja, da muss man sehr aufpassen. Und das bringt uns zu unserem nächsten Punkt. Hab Acht, dass du nicht Gott die Schuld für diese bösen Auswirkungen der Sünde gibst. Was wir hier finden, ist eine sehr interessante Reaktion von Josua. Es sind 36 Leute gestorben. Das ist natürlich eine sehr teure Sache. Das ist ja, 36 Leute haben ihr Leben jetzt eben verloren. Sünde ist teuer. Sünde ist nicht eine leichte Sache. Es steht hier dann im Vers 6, Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn. Das ist gut. Bis zum Abend, er und die Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach, ach Herr, Herr, wir haben hier zwei verschiedene Wörter, ach Herr, Yahweh, unser Gott Yahweh, warum, hier kommt dieses Warum-Frage, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Hoppala, das klingt irgendwie, kommt uns bekannt vor, oder? Was ist hier los? Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unserem Namen vor der Erde ausrotten. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Was tut der Josua hier jetzt? Als erstes, versteh etwas. Das Problem liegt niemals bei Gott. Punkt. Okay, kannst da gleich einen Punkt geben. Es ist nicht Gott, der das Problem jetzt verursacht. Er hat die Lösung gegeben. Er ist nicht das Problem. So, passen wir auf. Haben wir Acht. Habe Acht, dass du Gott nicht die Schuld für die bösen Auswirkungen der Sünde gibst. Selbst Mitleid verschwendet viel Zeit. Wie lange war er jetzt am Boden? Ja, es war ein echtes Problem. 36 Leute sind gestorben. Sie hatten noch viele Kämpfe vor sich, viele Städte, die man einnehmen musste. Aber was das Problem hier ist, nicht Gott. Josua war einen ganzen Tag auf seinem Gesicht vor der Bundeslade. Einerseits ist das richtig, dort zu sein. Er ist jetzt nicht, hat nicht die Leute eingesammelt und hat nicht gesagt, Leute, okay, irgendwas war bei unserer Taktik und Strategie falsch. Wir müssen das anders angehen. Kommt hier, wir werden uns jetzt überlegen. Das macht er nicht, sondern er geht jetzt tatsächlich direkt zum Herrn. Er hat schon den Sieg erwartet vom Herrn. Aber merkt ihr, obwohl er zum Herrn geht, ist sein Denken ganz und gar verwirrt und durcheinander und falsch. Es ist wirklich falsch. Weil man könnte sein, das zweite ist, selbst Mitleid trübt unser Urteilsvermögen. Er hat diese Situation voll und ganz falsch eingeschätzt. Voll und ganz falsch eingeschätzt. Selbst Mitleid, oh, ich Arme, ich habe das, wieso, Herr, warum hast du das gemacht, um uns umzubringen? Du hast keine guten Absichten für mich, du hast den Tod für mich jetzt, oder du willst mich zerstören. Sie haben viel Angst. Und es ist wirklich sehr traurig, was hier steht in Vers 36 zum Schluss. Da wurde das Herz des Volkes verzagt und zerfloss wie Wasser. Vielleicht kommt ihr das auch bekannt vor, kommt euch das bekannt vor, weil genau diese Worte hat Rahab verwendet in Kapitel 2, Vers 11, als Rahab den Zustand der Kanaaniter beschrieben hat. Als sie Israel beobachtet haben, die Kanaaniter hatten eigentlich keinen Mut mehr. Ihr Herz war verzagt und sie zerfloss wie Wasser. Und jetzt ist Israel in dieser Situation. Israel erlebt genau die gleiche Auswirkung, die Kanaan erlebt hat. Warum? Weil sie alleine dastehen. Weil sie keine Hilfe haben. Weil sie merken, Gottes Kraft war jetzt nicht dabei. Und wie sollen wir ohne Gott in diesem Land bestehen? Man könnte es so sagen, die große Ängste der 10 Kundschafter, die damals unter Mose in Kanaan waren und zurückkamen und sagten, das ist unmöglich. Diese Ängste kehrten sofort zurück. Die sind echt groß und stark. Was machen wir jetzt? Wir haben eine echte Niederlage erlebt. Aber hat Gott sein Bund verändert? Hat Gott seine Verheißungen verändert? Gibt es da tatsächlich einen Grund, Angst zu haben? Einen Grund? Sie haben etwas erlebt, aber sie müssen aufpassen, dass sie es richtig beurteilen. Warum ist das passiert? Nicht, weil Gott dich umbringen will, Josua. Deswegen nicht. Du musst anders denken. Selbstmitleid entsteht aus Zweifel und stellt Gottes Güte in Frage. Und das ist wirklich ein Lieblingswaffe unseres Feindes. Vers 7, Josua unterwirft Gott, dass er Israel in den Händen seiner Feinde geben will. Du hast uns hergeführt, damit wir hier sterben. Und dann sagt er diese absolut zweifelnde und Gott nicht ehrende Aussage, Vers 7, oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordans zu bleiben. Wieso haben wir überhaupt begonnen, dieses Land einzunehmen, wenn es so verlaufen wird? Fühlst du dich so manchmal in deinem christlichen Leben? Warum bemühe ich mich überhaupt, wenn die Leute mich so schlecht behandeln? Wenn es so schwer ist? Es ist schwer. Aber such nicht das Problem bei Gott. Er ist nicht derjenige, der die Schuld hat. Er ist der, der Gnade gibt. Er ist derjenige, der uns den Ausweg schafft. Josua sagt dann weiter, dass, was soll ich sagen? Jetzt hat er Angst in Vers 8. Was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Er denkt daran, jetzt stehe ich schlecht da. Josua, es dreht sich nicht um dich. Es dreht sich nicht darum, was du sagst. Denk anders. Pass auf mit diesem Selbstmitleid. Das ist zerstörerisch. Und dann sagte er, die Kanaaniter werden uns zerstören. Es gibt keine Hoffnung. Und zum Schluss sagt er, was willst du nun für deinen großen Namen tun? Anders, ich habe in meinem Fußnotiz eine andere mögliche Übersetzung, dieser hebräische Text, wo es steht, was willst du nun? Oder was fügst du deinen großen Namen zu? Warum hast du das zugelassen, dass dein großer Name sowas erlebt? Du bist schuld, Herr, und du bist ein großer Gott. Was hast du dir dabei gedacht, Gott? So, manche sehen hier in Vers 10 und 9 einen echten Sorge von Josua, dass der Name Gottes jetzt hier nicht geehrt wird. Das ist sicher, spielt deine Rolle, aber in diesem gesamten Zusammenhang passt es viel mehr damit zusammen, dass der Josua hier verzweifelt sagt, Gott, was denkst du dir? Wie soll das jetzt deine große Name irgendwie verherrlichen? Du bist schuld hier. Was machst du da, Gott? Ich dachte, du wärst größer als das. Und jetzt sind wir da. Das Problem ist niemals bei Gott. Er kann seine Verheißungen nicht vernachlässigen. Er kann sein Wort nicht ignorieren. Er tut immer, was er versprochen hat. Sein Charakter ist heilig aber. Und wenn wir seine Verheißungen unmöglich machen, oder sage ich mal jetzt was anderes, war Josua jetzt schuld daran? Er hat jetzt einige Fehler gemacht in der Planung, aber war es Josuas Sünde, dass Israel von Gott getrennt hat? Nein, das war Achan. Aber was hat Josua hier falsch getan? Josua hat darauf falsch reagiert. Josua ist damit nicht richtig umgegangen. Josua war nicht in Verbindung mit dem Herrn, suchte nicht die Gnade Gottes für den nächsten kleinen Kampf. Er sagte, ich schaffe das in eigener Kraft. Das war Josuas Fehler. So, es ist nicht unbedingt deine eigene Sünde, aber wie reagierst du auf die Sünden von anderen? Die Frucht des Geistes bleibt Liebe und Friede in deinem Herzen. Und wenn diese Dinge fehlen, dann hast du ein Problem in deinem Herzen. Dann gehst du mit dem Problem falsch um und nicht in seiner Gnade. Du sagst, ja, aber das sind ja 36 Leute gestorben. Was soll ich jetzt glücklich sein? Das ist nicht der Punkt. Er hätte gleich am Anfang Gott suchen sollen. Und wenn er gemerkt hat, dass es was falsch gegangen ist, dann hätte er Gott suchen sollen, statt Gott anzuzweifeln. Statt Gott den Schuld zuzuschieben. Wir sehen auch ein anderes Beispiel, wo nach einem Erfolg jemanden voll deprimiert wird. Und das ist der Prophet Elia. Wenn man in 1. Könige 19, 1-4 liest, das ist direkt nachdem er einen Riesensieg in Kapitel 18 erlebt hat, wo der Prophet Elia in 1. Könige Kapitel 18 die ganze falsche Propheten von dem Götzen Baal eben besiegt hat. Da ist ein Wunder passiert, wo Elia sagt, gehen wir und ihr ruft an euer Gott an und er soll Feuer vom Himmel herabsteigen lassen und dann wissen wir, dass euer Gott Baal tatsächlich Gott ist. Und wenn das nicht geht, dann werde ich das tun. Und welcher Gott dann eben Feuer vom Himmel herabsteigen lässt, der ist tatsächlich Gott. Wenn man die Stelle liest, dann merkst du, die falschen Propheten haben nichts erreichen können. Sie haben sogar angefangen, sich selbst zu ritzen, sich selbst zu bluten, alles Mögliche zu tun. Nix, schweigen. Und dann Elias ist auch so ein Frecher, der sagt solche Dinge wie, vielleicht schläft euer Gott noch, ihr müsst lauter schreien. Also er macht sich richtig lustig über diese Lügen, die sie geglaubt haben. Es ist so viel Verrücktes, das heute geglaubt wird. Und dann war Elia dran und er beugte sich vor dem Herrn und betete still und leise. Und auf einmal, sofort, Riesenfeuer vom Himmel, alles weg. Aber das war ein Erfolg. Alle haben erkannt, okay, ich glaube, wir wissen, wer Gott ist. Aber dann in Kapitel 19, am gleichen Abend, die Königin, die eine Baal-Verehrerin war, Isabel sagt, bevor 24 Stunden vergehen, bist du tot, Elia. Was tut Elia jetzt? Kriegt Angst. Flieht und bittet Gott, Herr, ich bin nicht besser als meine Väter, bring mich einfach um. Wozu nützt es, weiterzuleben? Was? Hast du jetzt nicht gemerkt, was Gott gerade getan hat? Was ist das Problem hier? Diese großen Erfolge können uns wirklich von den kleinen notwendigen Abhängigkeiten, die wir haben, ablenken. Du brauchst jeden Tag Verbindung mit Gott. Lies 1. Könige 19, da wirst du sehen, wie der Herr so wirklich gnädig und barmherzig und geduldig mit Elia umgeht und ihn wiederherstellt und sagt, Elia, du denkst falsch. Nein, du bist nicht der Einzige, der noch an mich glaubt. Es sind viele noch. Und ich habe immer noch eine Arbeit für dich. Ich habe alles im Griff. Isabel wird gerichtet. Mach dir da keine Sorgen. Weißt du, wir sehen immer wieder diese Probleme. Wir sehen unser Schmerz, es tut weh. Selbstmitleid ist aber eine tiefe Grube. Wenn du da hineinfällst, geht's nur noch tiefer und tiefer und tiefer und du hast da kein Licht. Du hast da keinen Ausweg, bis du sagst, warum bin ich überhaupt in diesem Loch? Ich habe Jesus. Christus hält mich fest. Was brauche ich noch? Dann springst du aus diesem Loch heraus, weil du deinen Blick auf das Kreuz richtest, auf Jesus. Unser dritter Punkt. Hab Acht, dass du wieder aufstehst, nachdem du versagt hast, dass du aus dem Loch rausgehst im Glauben. Gott ist ein Gott der Auferstehungskraft. Hast du versagt? Hast du gemerkt, wie schwach du bist? Deswegen ist Jesus aus dem Tod auferstanden. Was ist schwächer? Was ist toter als ein Toter? Kannst du halbtot sein? Es gibt diese komische Behauptungen, dass Jesus nicht wirklich tot war, als er am Kreuz gestorben ist. Was für eine absolut historische Idiot, wie gesagt, so eine dumme Aussage, als ob die Römer nicht wussten, ob ein Mensch tot war oder nicht. Also bitte ein bisschen mehr lesen über die Römer und ihre Fähigkeiten, Menschen umzubringen und zu kreuzigen. Es ist unmöglich, dass sie zugelassen hätten, dass Jesus vom Kreuz runtergenommen wurde, ohne dass er wirklich tot war. Er war tot. Nicht nur halb tot, er war ganz tot. Es gibt nur tot und nicht tot, okay? Es gibt also eine Ja- oder Nein-Geschichte da. Jesus war ganz tot und er starb für unsere Sünden und 3 Tage später ist er auferstanden. Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, wie wir letzte Woche gesehen haben. Das befindet sich in einer Stelle, das mit Heiligung, mit dem christlichen Leben zu tun hat. Dass wir unser Glieder dem Herrn widmen sollen und nicht dem Feind. Und dann sagt der Entschließer, weißt du, wohin führt Sünde? Zum Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn, das trifft für die Bekehrung, dass du zum Glauben kommst, das ist genauso richtig für die Heiligung, für das christliche Leben. Seine Gnadengabe, seine Kraft ist Leben in der Ewigkeit, im Glauben. Folge nicht Sünde, steh wieder auf und folge dem Herrn. Hab Acht, dass du wieder aufstehst, nachdem du versagt hast. Was steht da in Vers 10, nachdem Josua eben das gesagt hat? Da sprach der Herr zu Josua: Bleib am Boden liegen, Josua, und verbring da noch 2, 3 Tage im Selbstmitleid. Okay, das gefällt mir sehr. Also ein bisschen tiefer noch, ein bisschen mehr Staub fressen, Josua. Sagt er das jetzt? Nein. Nein. Was sagt er? Josua, steh auf. Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? So, liebe Geschwister, ich weiß nicht, was dich plagt. Ich weiß nicht, was für ein Versagen oder ein Leid oder eine irgendwas aus der Vergangenheit dich zermürbt oder dein Herz die Freude beraubt. Gott sagt, steh auf. Jesus ist für dich auferstanden. Jesus hat alles vollbracht. Vers 11, Israel hat sich versündigt. Ich bin nicht das Problem, Josua. Sünde ist das Problem. Du und ich soll uns niemals überraschen, wenn Sünder sich wie Sünder verhalten. Das soll uns nicht überraschen. Vielleicht bist du Mama und Papa und du schaust deine Kinder an. Ich habe 5 Kinder und weißt du, es tut weh, aber wenn man merkt, dieses Kind kommt von mir, aber das Kind ist ein Sünder. Ja, ist so. Meine Kinder sind natürlich sehr brav, oder? Danke, Jungs, aber so wie ihr Papa sind sie auch Sünder. Ihr seid alle brav. Soll uns nicht überraschen, dass wir mit Sünde zu tun haben. Deswegen sollen wir auf den Herrn schauen. Er ist unsere Kraft. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben irgendwelche andere Dinge, die wir verfolgen. Irgendwelche andere Ziele. Herr, ich will das, ich will das, ich will das. Statt, Herr, was willst du? Herr, okay, ich will nach AI ziehen. Ich will nicht, dass es dort eine große, dass alle das machen, dass nur ein paar das schaffen. Wir wollen nicht alle dorthin. Bitte, Herr, ist das wirklich notwendig? So viel Mühe machen? Es ist so eine kleine Stadt. Wirklich? Ich soll beten zuerst? Na, so, Herr, bitte schön. Ja, du brauchst und musst abhängig sein. Steh auf, aber. Steh auf und mach Schluss mit Selbstmitleid. Steh auf und erkenne die Ursache der Niederlage. Gottes Segen ist nicht völlig verspielt. Die Vergangenheit kannst du nicht verändern. Diese 36 Männer sind tot. Die werden jetzt nicht auferwecken bis zum letzten Tag. Dann schon. Aber es muss nicht weitergehen. Gott gibt die Antwort. Gottes Segen ist nicht völlig verspielt. Aber du kannst genau das tun, was in 1. Johannes 1, 9 steht. Du kannst das Problem in Ordnung bringen. Wenn es deine Sünde ist, wo du selbst absichtlich eine Sünde begangen hast oder wo du falsch reagiert hast auf die Sünden von anderen, du kannst das vor dem Herrn bekennen. Du kannst das Gleiche darüber sagen wie Gott und er reinigt und vergibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er ist treu und gerecht. Steh auf, Vers 13, ist das zweite Mal, dass er sagt, steh auf. Und da sagt er, steh auf, heilige das Volk. Steh auf und bring das in Ordnung. Es gibt gewisse Dinge, die wir einfach bekennen und es ist damit erledigt. Es gibt andere Sachen, wo wir das bekennen und dann müssten wir das wieder gut machen. Dann müssten wir das in Ordnung bringen. Wenn die Sünden in unserem Leben haben, dann wird Gott als liebender Vater uns züchtigen, damit wir Christus sehen. Er will uns nicht zerstören, aber er kann unsere Sünde nicht segnen. Das ist ja klar. Glaubst du, würde ein liebender Vater sein Kind, der heroinsüchtig, einfach auf diesem Weg segnen und diese Heroin für ihn kaufen und sagt, mach nur weiter so? Passt schon, wenn du heroinsüchtig bist. Freut mich. Echt? Ein liebender Vater sagt das? Und wir behaupten aber, dass unsere Sünde oder unsere Probleme, ja, das ist die Schlange. Das ist eine giftige Schlange, aber nicht so giftig. Meine Schlange ist ganz klein. Aber Gift ist Gift. Der Herr sagt, entferne die Schlange. Weg aus deinem Schlafzimmer damit. Und geh mit mir. Steh auf, bring das Problem in Ordnung. Entferne die Sünde aus deinem Leben, damit Gott segnen kann. Gott will eben deine Verbrechen, deine Verfehlungen wirklich reinigen und dir Gnade geben. Er ist nicht nachtragend. Bist du nicht dankbar dafür? Gott ist nicht nachtragend. Du bittest heute nicht um Vergebung für Sünde, bekommst eine Reinigung und dann in 2 Jahren auf einmal sagt Gott, ja, aber weißt du, damals. Er führt für seine Kinder keine Listen. Es ist bereinigt, es ist vorbei. Psalm 103, 11 bis 14, Lieblingsstelle von mir. Wunderbar, denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Liebe Geschwister, bist du Staub? Ja. Ja. André sagt, ja, ich bin Staub. Und das stimmt. Aber was denken wir oft? Na, Staub? Na, ich bin Muskeln und Knochen und Gehirn vor allem. Staub? Nein. Leute, wir sind Staub. Und es ist alles nur seine Gnade, das uns ermöglicht, irgendwo, irgendwie Erfolg zu haben. Liebe Geschwister, pass auf. Wirklich, schau, dass du Acht hast. Das Spiel ist nicht vorbei. Nur weil die gegnerische Mannschaft ein Tor geschossen hat. Stellt euch vor, in einem Fußballspiel, 0-0 und dann auf einmal Gegenmannschaft 1-0. Und die Mannschaft, die jetzt diesem Tor eben zugelassen hat, fällt einfach am Boden. Fängt an zu weinen und sagt, nein. Wir wollten nicht, dass sie ein Tor schießen. Jetzt haben sie ein Tor geschossen. Es ist vorbei. Dabei sind vielleicht 15 Minuten im Spiel schon vorbei. Das war's. Wieso ist das passiert? Gott, warum hast du das zugelassen? Die haben ein Tor geschossen und wir haben kein Tor jetzt. Ich meine, stell dir vor, oder? Dass im Fußball sagst du, na, steh auf, kämpf weiter, das gibt noch Zeit. Klar. Du hast Zeit für den Herrn. Aufzustehen und weiter zu kämpfen, bis der Tag, dass du vor ihm stehst. Es gibt immer einen neuen Tag. Egal, was es war. Steh auf. Genieße dem Herrn. Folge ihm nach. Ein Beispiel, das ich sehr, sehr schätze. Ich kenne diesen Mann nicht gut, aber als ich am Uni war, im Seminar, gab es einen Gastdozent, einen Pastor aus einer Gemeinde. Und dieser Pastor kam zu unserem Seminar und hat oft Vorträge gehalten über Griechisch, Koine-Griechisch, die Griechisch, die im Neuen Testament verwendet wird. Und er war echt gut. Ich meine, das ist schon eine komplexe Sprache. Und der hat uns unterrichtet und viele, viele sehr, sehr hilfreiche Dinge beigebracht. Aber ich fand irgendwie immer wieder, dass er ein bisschen überheblich war. Ich konnte es nicht ganz einordnen und ich wusste nicht, was ich davon denken sollte. Aber ja, ich habe nichts wirklich weitergedacht. Aber dann kam es leider heraus, dass dieser Pastor dann mit einer Frau ein Verhältnis hatte und sich für den Dienst eben desqualifiziert hatte. Er war nicht mehr das, was in 1. Timotheus 3 sagt, dass er tadellos sein soll. Dass es in seinem Leben keine angreifbare Sünden gibt. Er hat sich für diesen Dienst eigentlich desqualifiziert. Wie reagierte er darauf? Als erstes hat er Buße getan, hat das in Ordnung gebracht mit allen Beteiligten. Hat das dann auch öffentlich gemacht. Warum? Weil er ein öffentlicher Mensch war. Und es steht auch in der Schrift, dass wenn ein Ältester sündigt, dann soll es auch öffentlich zurechtgebracht werden, zurechtgewiesen werden, damit die anderen sich fürchten. Es ist keine leichte Sache. Was hat er dann getan als Ältester? Hat natürlich sein Pastorenamt abgegeben, aber hat das in Ordnung gebracht. Und dann fing er an, in einer anderen Gemeinde, in anderen Bereichen Gott zu dienen. Da stand dieser Griechisch-Experte da in der Gemeinde und als die Leute hineingekommen ist, hat er die Leute begrüßt, hat er die Leute zu ihrem Platz geführt, hat die Leute seine so Gnade gegeben, sozusagen, das gut gewünscht, sage ich mal, kann man das so sagen, einfach ermutigt und ging weiter. Ist das jetzt eine wenigere Arbeit? Nein. Was tut er? Er steht wieder auf. Er steht wieder auf. Und das ist, was der Herr tut. Weißt du, manchmal gibt es echt schwierige Dinge, aber ich rufe uns alle als Gemeinde dazu auf, anhand dieser Stelle, bleib demütig und verlass dich auf die Gnade Gottes. Pflege deine Beziehung mit dem Herrn, jeden Tag. Du brauchst das. Auch wenn es jetzt gut geht, wenn alles jetzt ruhig ist, der Feind lauert in die Schatten. Er will dich verschlingen. Erwarte starke geistliche Angriffe nach deinem Erfolg. Rechne damit, dann bist du nicht überrascht. Und es ist nicht Gott, der das tut. Es ist der Feind. Rechne damit. Glaubst du, dass irgendein seriösen Herr oder Armee nach einem gewonnenen Schlacht glaubt, dass der Feind einfach die Waffen niederlegen wird? Natürlich nicht. Sie bereiten sich vor für die nächste, bis der Krieg vorbei ist. Bei uns ist der Krieg vorbei, wenn wir beim Herrn sind und nicht vorher. Und drittens, vertraue auf den Herrn und tue das Gute. Er weiß, dass du Staub bist. Er weiß, dass ich Staub bin. Er ist ein liebender Vater. Er verzeiht und vergibt. Er ist echt gut. Christus hält mich fest. Und freue dich in Christus und glaube nicht, dass dieses Leben ohne starke Anfechtungen gelebt werden kann. Nirgendwo siehst du das in der Schrift. Was du siehst ist, achte es für lauter Freude, weil Gott in deinem Leben wirkt und du dadurch wachsen kannst und lernen kannst, dich auf ihn noch mehr zu verlassen. Gott ist tatsächlich treu. So, liebe Geschwister, es ist immer Gnade, die dir den Sieg ermöglicht. Preis dem Herrn für seine Gnade. Amen. Lass uns beten.